Ich habe ganz herzliche Grüße mitgebracht aus Lage. Einerseits herzliche Grüße aus unserer Gemeinde, die heute einen Taufgottesdienst hat mit 6 Täuflingen. So wusste ich gar nicht richtig, wie ich mir entscheiden sollte. Aber es war klar, die Ummelner bekommen natürlich Vorzug. Herzliche Grüße auch von unserer Gemeindeleitung. Die haben das gestern Abend nochmal besonders gesagt. Und auch, wer ihn kennt, Helmut Wilhelm, lässt die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Ich war, glaube ich, das erste Mal bei eurem Jubiläum dabei letztes Jahr. Und vielleicht kennen mich auch gar nicht alle. Wenn ich mich vor einigen Monaten vorgestellt habe, dann habe ich mich so vorgestellt, ich bin ein Auslaufmodell. Ich bin ein Auslaufmodell. Das sieht man schon an meinem Outfit. Hat irgendjemand noch einen Schlips? Nein. Okay. Und außerdem, als Pascal ebenso vom Smartphone sagte, habe ich gedacht, der hat nicht mal das Windows-Betriebssystem noch erwähnt. Das ist so alt. Ich habe tatsächlich noch ein Smartphone mit Windows-Betriebssystem, aber ich habe es mal upgegradet auf Windows 10. Also neueste Version. Und ich glaube, egal wie wir uns auch empfinden als Christen, wir brauchen immer wieder mal so ein Upgrade. Upgrade heißt, etwas auf eine neue, höhere Ebene setzen, damit wieder das neueste Betriebssystem dann auch da ist und auch alle Funktionen da sind. Wir haben sehr viel von der Gnade heute Morgen gesungen, das ist auch super. Ich möchte noch mal zunächst etwas sagen, warum ich nun besonders hier bin. Gestern fragte noch jemand, wieso fährst du nach Ummeln? Du bist doch im Sabbatjahr. Ja, ich bin im Sabbatjahr, bin tatsächlich jetzt ausgelaufen als Pastor. Letztes Jahr hatte ich mein 40-jähriges Dienstjubiläum und habe dann dieses Jahr, Anfang dieses Jahr, auch meinen Pastorendienst offiziell beendet. Und bin jetzt in einem sogenannten Sabbatjahr, das heißt aber nicht, dass ich nichts mehr tue. Unter anderem bin ich natürlich immer wieder auch für den Gemeindeverband, die AMBD, tätig und gerade auch als Leiter des Vertrauensrats bin ich gerne auch da noch unterwegs zu Gemeinden. Aber Enkelzeit geht jetzt vor. Das muss sein. So waren wir die letzten Tage auch noch mit Enkeln zusammen. Upgraden. Thema Gnade. Warum ist das denn so interessant und so wichtig für uns? Ich möchte es einfach mal so sagen. Wir haben jetzt heute Morgen sehr viel von der Gnade gesungen. Und Pascal hat auch in der Einleitung gesagt, ja, dass man auch lernen sollte, gnädig mit anderen umzugehen. Ich merke aber gerade auch in der Seelsorge, Seelsorge ist einer meiner Schwerpunkte, ich habe noch eine Beratungspraxis, Seelsorge, wie ungnädig Christen mit sich selbst umgehen. Wie gnadenlos wir manchmal mit uns selbst umgehen, mit den Erwartungen, die wir an uns selber haben oder die manchmal von Christen an Christen gestellt werden, wie wir alle zu sein hätten. Und gerade da kommen immer wieder liebe Geschwister auch in die Seelsorge, weil sie an dieser Stelle einfach auch, ja, wir leben von der Gnade und trotzdem merken, dass das für sie ein großes Thema, auch eine große Schwierigkeit geworden ist. Deswegen haben wir vor einiger Zeit eine Predigtreihe in Lage gehabt zum Thema Leben in der Gnade Gottes. Ein bewusstes Leben in der Gnade Gottes, wie geht das denn? Und diese Predigt ist ein Teil dieser Predigtreihe, von Gott für Gott würdig gemacht. Ein Ausschnitt, ein besonderer Aspekt eines solchen Lebens in der Gnade. Gott macht uns würdig. Christen stellen sich ja sicherlich immer wieder die Frage, wie werde ich denn eigentlich mit meinem Leben bei Gott ankommen? Wie denkt Jesus eigentlich über mich und über mein Leben, mein Verhalten? Ich merke ja selber, dass das oftmals, so sagt auch der eine oder andere, in einem gewissen Widerspruch steht, das, was ich denke, wovon ich überzeugt bin, Und das, was ich lebe und manchmal auch gar nicht abstellen kann, obwohl ich es will, das ist so eine Diskrepanz. Und da fühle ich mich oft auch schlecht, so immer wieder Menschen in der Nachfolge Jesu. Und meine Predigt heute Morgen soll so ein Stück auch eine Antwort darauf sein. Upgraden, etwas aktualisieren, bewusst nochmal, was heißt das, in der Gnade zu leben. Dazu habe ich zwei Bibeltexte, die habe ich auch euch nach einer Übersetzung, Neues Leben Übersetzung. Interessant können wir uns auch zu diesem Text gut merken, zu dieser Predigt gut merken, und zwar Jesaja 6, Vers 3 bis 7 und Römer 6, Vers 3 bis 7. Interessante Kombination. Ich lese sie einfach mal vor. Ein Ausschnitt aus der Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja, Jesaja 6, von Vers 3 an. Jesaja sieht dort, ich gehe später nochmal darauf ein, im Tempel etwas von der Herrlichkeit Gottes und Engel, Cherub, die er dort sieht, und von denen sagt er, sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, der Allmächtige, die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir ist es furchtbar, mir wird es furchtbar ergehen. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir, er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meine Lippen und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Und einen zweiten Bibeltext aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Jetzt werden Bibelkenner sagen, das ist doch das Kapitel, wo es um die Taufe geht. Ganz genau. Und auch aus Römer 6 lese ich uns die Verse 3 bis 7. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben, und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in seiner Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Soweit der Bibeltext. Wie ich vorhin am Anfang sagte, erlebe ich immer wieder Christen, die unter einer ungeheuren frommen Last leiden. Ein enormer Druck. Und tatsächlich kann es da in unserem Leben eine enorme fromme Last geben. Immer wieder begegnen mir Christen in der Seelsorge, die unter einem solchen frommen Druck leiden, den sie in der Regel auf sich selber machen. Wie ich das vorhin schon beschrieben habe, weil sie den Eindruck haben, ich bin ein Versager, ich schaffe das nicht. Jesus, warum hilfst du mir nicht? Ich will doch. Und so sind sie oftmals entmutigt und manchmal fast verzweifelt an sich selbst. Ihr Christsein wurde in einer Weise geprägt, die besagt, Gott hat dich errettet, nun musst du diese Errettung durch ein entsprechendes Leben auch irgendwie absichern. Du bist letztlich verantwortlich dafür, ob du durch den Weg der Heiligung dann auch das dir bestimmte Ziel erreichen wirst, ob du es schaffst oder nicht. Also streng dich an. Und dann kann es sogar Gottesworte geben, die diese Tendenz auch noch mit unterstützen. Zum Beispiel Philipper 2, Vers 12b, wir kennen es aus dem Luther-Text. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also was soll's, streng dich an. Oder wie die Gute Nachricht übersetzt, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Natürlich würden jetzt Bibelkenner sagen, Moment mal, das ist sehr einseitig, ein solches Bibelwort einfach aus dem Zusammenhang herauszureißen und daraus quasi vielleicht sogar noch eine eigene Überzeugung zu machen. Ja, so etwas dürfen wir nicht tun. Aber ich habe es einmal bewusst so herausgestellt, um uns deutlich zu machen, wie leicht wir sogar in bestimmten Haltungen noch durch die Art, wie wir vielleicht Bibel lesen, in einer negativen Weise bestärkt werden. Ja, so isoliert, wie die Aussage hier steht, kann sie komplett missverstanden werden. Und dann würde Petrus, er hat es einmal im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 16, so formuliert, Paulus, ich zitiere das jetzt einfach mal etwas frei, hat viel von all dem geredet und etliche Dinge, was er gesagt hat, sind schwer zu verstehen. Die Ungelehrten und Leichtfertigen verdrehen diese Worte des Apostels Paulus zu ihrem eigenen Verderben. So hat er im 2. Petrusbrief zitiert. Aha, eine Erfahrung, die durchaus damals schon existent war in der Gemeinde, dass man Dinge komplett verdrehen kann und daraus etwas völlig Falsches entwickeln kann. Heute kann es sein, dass Christen die anderen mit ihren frommen Forderungen, manchmal sogar falschen Bibelauslegungen unter ungeheure Lasten bringen, sodass manche Christen an sich selbst verzweifeln. Ich denke an manche jungen Leute, die ich auch in der Seelsorge habe, die mir sagen, ich bin auf Abstand zu Gott gekommen. Ich bin auf Abstand zu ihm gegangen. Warum? Weil sie merken, dass sie das, was sie eigentlich wollen, nicht leben können. Und dann eine große Diskrepanz spüren und es nicht mehr wagen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Sie schämen sich zutiefst. Solche Christen, die so etwas propagieren und anderen solchen Druck machen, propagieren nicht das Evangelium des Neuen Testamentes, sondern sie verkündigen eine christliche Religion. Tatsächlich, da gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Evangelium, das heißt dem Leben aufgrund des Neuen Testamentes, und einer christlichen Religion. Jede Religion fordert nämlich vom Menschen seine Anstrengung, und jede Religion ist von Anstrengung gekennzeichnet, einen gnädigen Gott irgendwie zu finden, ihn durch das eigene Tun auch gnädig zu stimmen. Ja, solchen Christen könnte man sagen, wenn du das so lebst, dann baust du nicht auf die Kraft des Heiligen Geistes, sondern du baust auf Fleisch. So wie es Paulus einmal formuliert hat, man kann entweder auf die Kraft des Geistes bauen, oder fleischlich sein. Und das meint nicht auf das Evangelium, sondern auf die eigene Leistung und damit eine christliche Religion zu bauen. Das kennzeichnet aber das neue Leben, dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben sollen, mit der wir Gott ehren. Also unser Leben nicht in Sklaverei, sondern in innerer Freiheit mit Christus leben. Statt noch menschlichen Vorschriften sklavisch folgen zu müssen. Petrus hat dazu eine tolle Aussage gemacht, wie es viel besser in unserem Leben sich entwickeln soll. Er schreibt, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Merken wir, dass das etwas völlig anderes ist, dass hier wirklich Evangelium drin steckt? Seine göttliche Kraft schenkt uns alles, was wir brauchen, um ein Leben, so wie es ihm gefällt, zu führen. Nun könnte mancher sagen, das klingt nach billiger Gnade. Das macht bequeme, träge Christen. Ja, der Gedanke kann da sein, aber die Wirklichkeit, die ich immer wieder erlebe mit Christen, ist eine andere. Sondern Menschen, die so aus der Gnade, aus der Beziehung zu Jesus leben, werden immer begeisterter von Jesus. Werden immer begeisterter davon, was da drin steckt in der Beziehung zu Jesus. Natürlich kann man sagen, Hauptsache ist, du bleibst in der Verbindung mit Jesus, wieder die Rebe mit dem Weinstock. Wenn das stimmt, stimmt alles. Alles andere kommt dir aus der Beziehung zu Jesus zu. Warum ist das eigentlich so wichtig? Weil ich immer wieder Christen höre, dass sie den Eindruck haben, wie ich es vorhin schon sagte, ich reiche nicht. Ich reiche nicht. Da gibt es einen tief sitzenden Zweifel. Reicht das eigentlich in meiner Beziehung zu Jesus? Wie denkt er wirklich? Und wie viele erlebe ich dann auch in der Seelsorge, die einfach sagen, ich will es jetzt noch mal versuchen, sonst gebe ich das mit dem Glauben auf. Deswegen komme ich jetzt noch mal hier auch in die Seelsorge. Stellen wir uns also an dieser Stelle einmal die Frage, wie hat Jesus sich das denn vorgestellt? Wie soll es denn wirklich mit der Nachfolge gelingen? Ich glaube, alles beginnt damit, wie auch Jesaja berufen wurde. Das ist ja eine typische Berufung, wie ein Mensch bekehrt wird und dann natürlich anschließend auch in Dienst gestellt wird. Aber zunächst einmal, wie Gott ihn bekehrt, wie er ihm das bewusst macht. Wenn Gott einem Menschen begegnet, sich ihm in irgendeiner Weise mitteilt und zu erkennen gibt, dann spürt der Mensch sehr oft, wie groß der Abstand zwischen ihm und Gott ist. Gestern haben wir gerade Zeugnisse von Täuflingen gehört, wie ein junger Mann, der aus einem völlig ungläubigen Elternhaus kommt, und eigentlich nur über unsere Homepage zur Gemeinde kam, jetzt wirklich auch diesen totalen Schritt der Hingabe macht. Und wie er einfach gemerkt hat, was da für ein Abstand ist zwischen ihm und dem, was Jesus ihm eigentlich anbietet. Und so auch hier Jesaja, dass er, als er diese Herrlichkeit Gottes sieht, eigentlich nur eins spürt. Weh mir, ich vergehe, sagt er, ich habe unreine Lippen. Ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. So hat er es zum Ausdruck gebracht. Mit anderen Worten, eigentlich gibt es jetzt hier für mich nur eins. Ich muss vor diesem Gott flüchten. Da gibt es keine Verbindung. Ich bin total unfähig und ich kann so nicht weitermachen. Wisst ihr eigentlich, dass so sehr viele Menschen in unserem Land eine Begegnung mit Gott haben? Das ist mir erst während meiner theologischen Ausbildung bewusst geworden, als mir bewusst wurde, dass auch ich nach dem sogenannten kleinen Lutherkatechismus erzogen wurde. Der Lutherkatechismus beginnt mit den 10 Geboten. Die muss man dann im Konfirmandenunterricht auswendig lernen. Und wenn es gut geht, komme ich da vielleicht bis Gebot, wenn ich ehrlich bin, 3 oder 4, und dann merke ich, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich kann so nicht leben. Aber das ist im Grunde genommen unsere christliche Sozialisierung in unserem Land. Mit anderen Worten, sie sagt, streng dich an, da hast du die Gebote Gottes, halte sie, streng dich an, wenn du willst, kannst ja Gott bitten, der hilft dir noch ein bisschen, dann schaffst du es auch schon. Es ist totaler Unfug. Ein Mensch kann so nur an sich selber verzweifeln. Und wenn dann so Superfromme daherkommen und sagen, ja, ich habe eine Beziehung zu Jesus Christus, dann werden solche Menschen nur Ablehnung spüren. Wie, du behauptest, eine Beziehung zu Jesus zu haben, du kannst doch nicht die 10 Gebote halten. Willst du das wohl behaupten? Das ist der Ansatz, in dem solche Menschen denken. und erleben, dass sie an diesem Anspruch Gottes eigentlich nur verzweifeln können. Sie haben noch nicht verstanden, was es heißt, aus der Gnade zu leben. Ein neuen Ansatz. Wieso wurde mir das damals deutlich? Es gibt den sogenannten Heidelberger Katechismus. Und im Heidelberger Katechismus finden sich die 10 Gebote erst im 3. Teil der Unterrichtung, und zwar unter dem großen Thema von der Dankbarkeit. So heißt dieser 3. Teil. Die Gebote aus Dankbarkeit sehen. Völlig anderer Ansatz. Auch falsche Predigt kann den Eindruck vermitteln, du musst es eben versuchen, streng dich an, lass dir dabei von Gott helfen, bete darum, dass Gott dir hilft, dann wirst du ein immer besser, zwar kein perfekter, aber du wirst ein Christ, der die 10 Gebote halten wird. Es wird schon ausreichen. Mich hat diese Formulierung an einen Satz aus einem klassischen literarischen Werk erinnert, nämlich an Goethes Faust. Dort gibt es diese Aussage, diese humanistische Aussage, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist die weitgehende Überzeugung. Wenn du dich immer strebend bemühst, dann wirst du schon irgendwann erlöst werden. Totaler Unfug ist das. Das ist Religion, aber kein Evangelium. Tiefsitzende Bestrebungen des Menschen nach Selbsterlösung werden so beschrieben. Das steckt ganz tief in uns religiösen Menschen drin. Wir möchten uns selbst erlösen. Irgendetwas müssen wir doch tun, damit wir Gott angenehm werden können. Aber Selbsterlösung ist der Irrweg. Wir können es oft nicht als Menschen begreifen und akzeptieren, dass wir ohne eigene Leistung erlöst werden sollen. Und genau das ist Religion, wenn wir das nicht akzeptieren. Das ist das Gesetz, das ist der gesetzlich fromme Mensch, der hofft, er könne es wohl irgendwann den Forderungen dieses Gottes auch gerecht machen, auch recht machen. Der Mensch kann das nicht leisten, denn die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, im Römerbrief. Da ist keiner, der vor Gott gerecht ist. Da ist keiner, der durch seine eigene Anstrengung bei ihm angenehm sein kann. Wie Gott das selbst schafft, uns zu befreien, das haben wir bei Jesaja gesehen. Der Engel nimmt eine glühende Kohle, ein Bild des Altars, und mit dieser glühenden Kohle berührt er die Lippen des Jesaja, eine Erinnerung auch an den Opfertod Christi, sagen wir neutestamentlich, und befreit so Jesaja von seiner Schuld. Das ist Evangelium. Das ist befreiende Gnade Gottes, die gute Nachricht. Du schaffst das nicht. Gott will das schaffen. Ohne Gottes Eingreifen erleben wir immer nur das Gegenteil. Wir erleben Versagen, Schuldgefühl, Scham und wieder von vorne anfangen. Es scheint ein ewiger Kreislauf zu sein. Für viele Christen ist das so ein ewig negativer Kreislauf, sich immer wieder schämen zu müssen, dass sie es manchmal wirklich satt sind und sagen, ich gebe auf. Gott geht da einen ganz anderen Weg. Wem vergeben wurde, der braucht sich nicht mehr zu schämen. Und genau da ist der Übergang auch zu dem, was wir in der Taufe erleben und bekennen. Wer aus der Kraft Gottes zu leben gelernt hat, der sieht nämlich auf Jesus, nicht auf die eigenen Niederlagen. Ein sündloses Leben kann es in dieser Welt nicht geben. Wenn jemand es propagieren würde, dann sage ich, dann streiche bitte Johannes 13 aus der Bibel. Was ist Johannes 13? Die Fußwaschung. Wozu die Fußwaschung da? Die Fußwaschung macht deutlich, als Jesus die Füße wusch, du kannst nicht durch den Staub dieser Straßen der Welt gehen, ohne dass deine Füße staubig werden. Deswegen brauchst du immer wieder die Vergebung, die Fußwaschung. und tatsächlich. Ja, wem vergeben wurde, der braucht sich nicht mehr zu schämen. Sondern die Taufe erinnert uns immer wieder dann in Römer 6, sie symbolisiert diese große, totale Veränderung. Du, mit deinen Leistungs-, mit deinen Bemühen, du bist mit deinem alten Menschen mit Christus gestorben. Du bist mit ihm in den Tod gegeben worden. Die ersten 6 Kapitel des Römerbriefes zeigen, wie der Mensch versucht, sich selber zu erlösen. Durch alle möglichen Versuche, indem er sich als Jude natürlich für selbstverständlich erlöst und in Verbindung mit Gott bezeichnet und verschiedenen anderen Methoden der Anstrengung. Aber die Bibel sagt, dass wir Sklaven der Sünde sind und wir uns von uns niemals befreien können. Die vorhin erwähnten Gebote oder das Gesetz, das uns eigentlich eine Hilfe zum Leben werden sollte, beginnt uns stattdessen immer mehr zu verurteilen, uns als Sünder zu entlarven. Und genau das soll es auch. Es soll klar machen, dass wir es nicht schaffen. Was tut Gott dann dagegen, wenn wir zu diesem Punkt gekommen sind, dass wir erkennen und akzeptieren? Ich schaffe das nicht, Gott angenehm zu werden. Er lässt uns einfach mit Jesus sterben. Die Taufe symbolisiert in dem Moment, wo sich der Wasserspiegel schließt, du bist tot. Du bist gestorben mit Christus. Und wenn du aus der Taufe, aus dem Wasser wieder hochkommst, dann symbolisiert es, du darfst mit Jesus ein neues Leben führen. So wie Paulus das einmal formuliert hat im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 19. Ich bin mit Christus gestorben. Ich lebe, aber jetzt nicht ich, Christus lebt in mir. Mit ihm zusammen lebe ich. Da hat etwas völlig Neues begonnen. Er lebt in mir. In jeder Taufe, das ist hochinteressant, jede Taufe zelebriert eigentlich eine Beerdigung. Jede Taufe ist eine Beerdigung. Unser alter Mensch wird beerdigt. Wusstest du das? In dem Moment, wo sich ein Mensch für ein Leben mit Christus entscheidet, nimmt Jesus ihn mit in seinen Tod hinein. Die Sünde ist weg. Alle Sünde ist weg. Alle Sünde der Vergangenheit ist weg und vergeben. Alle Sünde der Zukunft ist bezahlt. Satan hat kein Recht mehr, uns zu verurteilen. Müssen wir uns also da noch schämen? Nein. Wenn du ein neues Leben mit Jesus Christus begonnen hast, dann ist das Alte zu Ende. Paulus schrieb ja in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Wir müssen uns nicht mehr schämen des Alten. Welche Konsequenz hat das? Er schreibt in Römer 6, Vers 11, haltet euch jetzt einfach dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott durch Jesus Christus. Wie kann man sich dafür halten? Was heißt das, sich dafür zu halten? Immer wenn die Versuchung der Sünde dich fertig machen will, dann sagt der Versuchung, mit dir habe ich nichts mehr zu schaffen. Mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Du bist für mich gestorben. Ich gehöre zu Jesus. Ich erinnere mich noch, als ich so als 12-Jähriger eine Entscheidung für Jesus traf, da bekamen wir eine super Empfehlung in dieser Hinsicht. Damals sagte uns der Lehrer, der Sonderschullehrer, immer wenn die Versuchung an deine Tür klopft, dann sag, Jesus, geh du hin an die Tür, mach auf und sage, die hat hier nichts mehr verloren. Jesus, geh du hin und sag der Versuchung, die hat hier nichts mehr verloren. Ich gehöre zu Jesus. Und das war immer wieder Menschen auch eine große Hilfe, einfach zu sagen, ich gehöre nicht mehr zu dir. Du hast keine Macht mehr über dich. Und tatsächlich ist es so, natürlich können wir noch sündigen. Natürlich passieren uns immer wieder Fehler und werden wir schuldig. Aber es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob wir noch unter der Macht der Sünde ihrer Herrschaft stehen müssen oder nicht. Und diese Herrschaft ist beendet. Wenn wir tot sind, hat der Feind kein Anrecht mehr auf uns. Wir können nicht mit Toten streiten und vielleicht noch diskutieren. Das macht deutlich, so sind wir wirklich frei. Und tatsächlich, weil Sünde uns von Gott trennt, darum haben wir einen starken Verbündeten auf unserer Seite, immer wenn es um den Kampf geht. In Galater 5, Vers 16 folgende schreibt Paulus, der Heilige Geist kämpft gegen unsere alte Art und unsere alte Art kämpft gegen den Heiligen Geist. Regiert euch aber der Geist, dann werdet ihr, dann seid ihr vom Gesetz, nämlich von der Macht oder dem Herrschaftsanspruch der Sünde, frei. Der Heilige Geist wird diesen Kampf in uns gewinnen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Immer nur schämen, endet das nie? So fragte mich jemand in der Seelsorge. Doch, hier wird uns in Epheser 5 ein genialer Weg gezeigt, wie wir wieder klar Schiff in unserem Leben machen. Da steht, deckt einfach die Sünde auf. Deckt sie einfach auf. Wir könnten auch so sagen, der beste Weg ist, solidarisier dich nicht mit dem falschen Verhalten, was dir immer wieder passiert. Rechtfertige es nicht. Diskutier nicht mit dir innerlich, indem du dich selber für verkehrtes Verhalten rechtfertigst. Solidarisier dich also nicht mit dem falschen Tun, sondern indem du es aufdeckst, in Jesus bringst, vielleicht auch mit einem Seelsorger besprichst, verliert es sofort seine Macht über dich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, hatte ja Johannes schon geschrieben, in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und befreit uns von jeder Ungerechtigkeit. Mit anderen Worten, aufdecken, bekennen und die Macht der Finsternis ist weg. Er muss aufgeben. Folgen wir doch einfach dieser Empfehlung des Johannes und durchbrechen wir so den Kreislauf der Beschämung, indem wir uns nicht mit unserem verkehrten Tun solidarisieren, sondern es bewusst uns davon distanzieren, indem wir es bekennen. Ja, und dann wird auch, wie der Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 14 sagt, Jesus mit seinem Blut uns immer wieder reinigen in unserem Gewissen. Ist unser Gewissen gereinigt? Brauchen wir uns ja nicht mehr zu schämen. Genau. Wer so beschenkt ist, der hat aber auch andererseits überhaupt kein Interesse mehr an der Sünde, in der Sünde zu leben. Deswegen können wir uns entscheiden, ein neues Leben zu führen, was durchaus nicht ohne Kampf, aber immer ein Kampf zusammen mit dem Heiligen Geist ist. Ja, alles stellen wir dann unter seine Herrschaft. Zum Schluss noch einmal so einige Schritte, wie es zu dieser inneren Freiheit, zu diesem Leben in der Gnade kommt. Aufzuhören, sich ständig schämen zu müssen und wirklich auch zu erleben, wie Gottes Kraft in dir wirksam ist. Und ich glaube, das ist der bessere Weg. Der erste Schritt heißt, dass du dich auf das berufst, was du durch Jesus Christus geworden bist. Du bist mit ihm für die Macht der Sünde gestorben. Das heißt, die Herrschaftsmacht der Sünde kann dich angreifen, kann dich auch mal überwältigen, aber sie hat kein Recht mehr, dich zu beherrschen. Stell dich einfach in diese neue Position und dann jeden Tag einfach für deine Erlösung danken. Und wenn du jeden Tag für deine Erlösung dankst, dann brauchst du die Sünde nicht mehr verstecken. Also solidarisier dich gar nicht mit ihr, sondern wir entsagen, wie es Paulus einmal schreibt, 2. Korinther 4, wir entsagen den geheimen Dingen, der man sich schämen muss. Wir distanzieren uns einfach davon. Und das finde ich eine Schlüsselerfahrung in meinem Leben jedenfalls, als mir das einmal durch ein Buch deutlich wurde, dass ich mich nicht mit dem falschen Tun in meinem Leben solidarisieren muss, indem ich es entschuldige, indem ich es rechtfertige, indem ich mich verteidige, indem ich es verstecke, sondern einfach indem ich es aufdecke und schon hat es seine Macht verloren. Ja, und tatsächlich, wenn wir so den Angriffen der List des Teufels widerstehen, so hat ja Jakobus schon gesagt, dann funktioniert das Prinzip bei ihm nicht mehr. So kriegt er uns nicht mehr. Dann flieht er von euch, hat Jakobus geschrieben. Wenn wir so im Vertrauen auf Jesus, auf die Gnade, ihm das wie ein Abwehrschild entgegenhalten, dann resigniert er und flieht von euch. Das ist die richtige Haltung, die wir einnehmen können. Luther sagte, Buße ist eine fröhliche Sache, ein fröhliches Geschäft. Und tatsächlich, wenn wir das uns bewusst machen, wir dürfen den alten Menschen ablegen. Das heißt Buße. Wir dürfen den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Und das heißt Leben in der Gnade. Leben im Evangelium. Die alten Klamotten nicht mehr verteidigen, ausziehen, an Jesus abgeben und das neue Leben mit ihm anziehen. Wer neu ist, der denkt und handelt auch neu. So genial dieser Satz an sich ist und klingt, so großartig kann die Erfahrung sein, die dahinter steht. Wer neu ist, denkt und handelt auch neu. Ohne Entschlossenheit und Bereitschaft, sich als Christ weiterzuentwickeln, werden wir natürlich nicht herausgefordert, unsere Stellung in Christus immer wieder einzunehmen. Wenn wir einfach nur so in den Tag hineinschlendern, nein, wenn ich mich weiterentwickeln will, werde ich diesen Kampf erleben und dann helfen mir auch diese Schritte, mich in diese Stellung, die ich in Christus habe als Befreiter, hineinzustellen. Und deswegen schreibt Paulus, verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Natürlich bleibt das ein lebenslanger Prozess, diese Erneuerung unserer Einstellungen. Mal fallen wir einfach auch wieder in alte Muster zurück, aber das heißt nicht, dass damit wieder alles kaputt ist, sondern dann heißt es einfach nur aufstehen und das Neue mit Jesus, den neuen Weg mit Jesus wieder gehen. Das bleibt auch ein Leben lang spannend. Aber bitte vergiss nicht, so wird die Freude am Herrn wirklich deine Freude und dein Begleiter auf deinem weiteren Weg. Wenn du dich auf den Herrn verlässt, auf seine Gnade, auf seine Stärke, auf das Wirken seines Heiligen Geistes, dann wird die Freude an diesem Herrn zu deiner Kraft. Und dann brauchst du dich nicht mehr zu schämen für dein eigenes Versagen. Gib einfach den Weg deiner frommen Leistungen auf, um Gott gefallen zu wollen. Denn du bist bereits würdig gemacht. Gott hat dich würdig gemacht, als er dich errettet hat. Und in der Taufe hat er dich daran erinnert, dass alles für dich ausreicht. Lebe in dieser Freiheit der Kinder Gottes. Und das wünsche ich dir, dass du das in dieser neuen Woche machst. Mal so diese Schritte ganz bewusst ausprobierst. Und da neue Erfahrungen mitmachst. Gott segne dich. Amen. Amen.